NDR Info. Themen des Tages.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Der DDR-Staatschef Walter Ulbricht war das im Juni 1961 und dann kam sie eben doch. Die Mauer bzw. der Zaun. Zwei Monate später, wir erinnern heute an den Mauerbau und fragen auch, wie heutige Schüler und Schülerinnen im Geschichtsunterricht mehr darüber erfahren. Außerdem Thema in der kommenden halben Stunde die Frage, ob Hitzeschutz ins Grundgesetz muss. Und wir werden auch hören, wie andere Länder mit dem Niedrigwasser in ihren Flüssen umgehen. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Erstmal versetzen wir uns jetzt aber in das Jahr 1961 zurück. Ein sehr entscheidendes in der deutsch-deutschen Geschichte. Es war eine ungewisse Zeit, vor allem für die Menschen im Osten. Zwar wurde bis zum Schluss dementiert, dass die Grenze ganz dicht gemacht wird, doch viele glaubten nicht daran. Sie verließen ihre Heimat gen Westen. Seit der Gründung der DDR waren es mehr als 2,5 Millionen Menschen, vor allem junge und gut ausgebildete Fachkräfte. Dem wurde dann abrupt ein Ende gemacht. Am 13. August begann die DDR-Regierung mit dem Bau der Berliner Mauer. Zum Teil erst Stacheldraht, später dann aus Stein, bewacht von der Nationalen Volksarmee und der Volkspolizei. Heißt, da wurden Familien getrennt, Fluchtwege versperrt und die Trennung Deutschlands besiegelt. Auch in Berlin ist heute an diesen Tag erinnert worden. Über die zentrale Gedenkveranstaltung berichtet Annette Miersch.
Einst schwangen sie hoch oben im Turm der Versöhnungskirche. Jetzt läuten die geretteten Glocken mitten auf dem ehemaligen Todesstreifen in einem Holzgerüst. Auf den Trümmern der Kirche steht inzwischen die Versöhnungskapelle, ein besonderer Ort aus Lehm und Holz und zur Erinnerung. Auch an den 13. August 1961. Dieses Datum sei eine geschichtliche Ikone, eine Zäsur, sagt Pfarrer Thomas Jeutner zur Begrüßung, der Tag, an dem der Bau der Mauer anfing.
Sie verwundete das Herz unserer Stadt. Sie trennte Straßen, Familien, Freunde, Liebespaare. Und die Gewalt an der Grenze zerstörte viele Leben. Und die es betroffen hat, trauern lebenslang.
Politiker, Vertreter von Opferverbänden und Zeitzeugen sind gekommen. Im Halbdunkel der schlichten kleinen Kapelle sitzen sie dicht gedrängt. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner erinnert an Schicksale und Geschichten, die mit dem Mauerbau verbunden sind.
Es sind diese Schicksale und Geschichten, die wir nicht vergessen dürfen. Es sind diese Schicksale, die uns mahnen. Mahnen, dass ein Leben in Freiheit, ein Leben in Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist.
28 Jahre stand die Mauer, 37 Jahre schon ist sie wieder weg, gibt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in ihrer Rede zu bedenken und fragt, warum konnte das Bauwerk verschwinden, nicht aber die Mauer in den Köpfen?
Für Westdeutsche änderte sie sich mit der Einheit nicht allzu viel. Doch sie haben unterschätzt, wir haben unterschätzt, wie tiefgreifend die Umbrüche für die Landsleute waren. Für Ostdeutsche änderte sich mit der Einheit nahezu alles. Manche Erfahrungen des Übergangs wirken bis heute nach. Und wer sie verstehen will, der muss bereit sein, auch zuzuhören. Für alle Deutsche aber gilt, wir müssen verstehen wollen. Auch dafür übrigens gedenken wir heute. Auch dafür blicken wir zurück. Wir müssen aus unserer Geschichte lernen. Wir dürfen uns eben nicht in ihr verlieren.
Aufhorchen lässt schließlich das kurze Zeitzeugengespräch mit der Familie Hildebrand, dem Sohn und zwei Urenkelinnen des letzten DDR-Pfarrers in der Versöhnungskirche. Antonia Hildebrand, nach dem Fall der Mauer geboren, kritisiert, dass die deutsche Teilung längst nicht überwunden sei.
Das Prägnanteste ist einfach, dass die Ostdeutschen strukturell systematisch benachteiligt sind, auf Führungsebenen extrem unterrepräsentiert. Sie sind die Bevölkerungsgruppe europaweit, die am seltensten die Immobilie besitzt, in der sie selber leben. In Leipzig, wo ich auch zum Teil studiert habe, gehören 70% der Altbauten Westdeutschen. Ich stelle mir immer vor, wie das wäre, wenn in München 70% der Altbauten Ostland gehören würde, was dann für ein Theater wäre. Und Markus Söder würde ausrasten, zu Recht wahrscheinlich.
Besonders seltsam sei aus Ihrer Sicht, dass sich dafür scheinbar niemand interessiere.
Heute wurde in Berlin des Mauerbaus gedacht, soweit Annette Miersch. Ja, und in Berlin gibt es ja auch noch einige Reste zu sehen. Und dort, wo die Mauer ganz weggerissen worden ist, da kann man im Boden noch eine Linie erkennen, Pflastersteine oder Metallmarkierungen. Zum Gedenken an den Mauerbau vor 65 Jahren, da gibt es gerade auch eine Kunstinstallation direkt vor dem Brandenburger Tor. Eine durchsichtige Mauer erinnert an die geteilte Stadt und das geteilte Land und die Folgen.
Es ist beinahe eine Mauer und dann auch wieder nicht. Eine Installation lädt ein, die Perspektive zwischen Ost und West zu wechseln. Jede Bewegung verändert den Durchblick. Die Ausstellung daneben erinnert daran, dass vor 65 Jahren mitten in Berlin der Mauerbau begann.
Es ist einfach notwendig, daran zu erinnern, damit das nicht nochmal passiert. Nicht hier und nicht woanders.
Man muss auch dranbleiben, um nicht zu vergessen, was gewesen ist, wie viele Opfer hier gewesen sind.
Es ist sehr traurig, was hier passiert ist, die Mauer, und ich hoffe, es passiert nie wieder.
Hier in Berlin ist es dann natürlich auch nochmal, waren die Grenzen einfach sehr dicht beieinander, aber wenn man dann deutschlandweit guckt, sind die Unterschiede ja auch immer noch nicht ganz aufgehoben. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht sich da genug mit beschäftigen, wie prägend ja, für die Geschichte dieser Mauerbau auch einfach war.
Seit fast 37 Jahren ist die Mauer jetzt weg. Vergessen ist sie nicht. Nur das Erinnerungskunstwerk, das wird durchsichtiger, je weiter die Betrachter weg sind.
Stefanie Heine und Sherin Alkanak über das Mauerkunstprojekt in Berlin. 65 Jahre Mauerbau, wie vermittelt man das heute in der Schule? Das habe ich Dr. Helge Schröder vom Verband der Geschichtslehrer Deutschland gefragt. Und weil vielleicht nicht jeder weiß, was der Verband konkret macht, klärt er uns kurz mal drüber auf.
Der Bundesverband vertritt mehr als 3000 Mitglieder und tritt überparteilich für das Fach Geschichte als modernes Demokratiefach ein. Ist also keine Gewerkschaft. Und wir machen auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel den Historycast. Den kann man an der gelben Kachel im Podcast-Store erkennen, der gefördert wird, unter anderem von der Stiftung, Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Da machen wir gerade eine neue Staffel fertig. Und eine Folge, da saß ich diese Woche an den Unterrichtsmaterialien, da ging es um die Fluchtzüge aus der DDR im Herbst 1989, die Prager Botschaftsbesetzung und die Menschen, die da geflüchtet sind und über die DDR in die Bundesrepublik ausreisen durften, unmittelbar vor dem Beginn der friedlichen Revolution. Und damit kommen wir zu der Frage, wie wir das in der Schule vermitteln. Genau. Das ist jetzt 65 Jahre her. Jemand, der 20 Jahre alt war 1961, ist also heute Mitte 80. Das ist für die Schüler sehr, sehr weit her. Und das ist als Einzelereignis auch nicht so wichtig, sondern für die Schule ist wichtig, dass der Mauerbau am Ende der Errichtung einer rücksichtslosen Diktatur steht in der DDR und dass den Menschen hier die Freiheit der eigenen Lebensgestaltung verwehrt wird. Nicht nur Reisen, sondern auch Ausbildung, politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das heißt, ich würde immer mit einem Gegenwartsbezug anfangen. Was wollt ihr mit eurem Leben machen? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr tun? Wie wollt ihr euch gestalten? Und dann eben mit diesem Ereignis als Beispiel einsetzen, wo den Menschen das verwehrt wird. Die dürfen also nicht mehr ausreisen und sind dann der Diktatur praktisch hilflos an der Stelle ausgeliefert.
Und was funktioniert jetzt in der Vermittlung Ihrer Meinung nach am besten? Sind das Gedenkstätten, Ausstellungen, gerade wie wir es gehört haben, vielleicht auch ein Kunstprojekt mit Selfie-Optionen oder Filme, Zeitzeugen? Wo merken Sie, da gehen junge Menschen nochmal anders auf?
Alles, was Sie aufgezählt haben, ist wichtig in der Vermittlung. Geschichtsunterricht ist ein multiperspektivischer Unterricht und man muss unterschiedliche Dinge nutzen, um die Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, sie hineinzuziehen, sie auch im gewissen Sinne zu begeistern und sie eine Entfaltungsmöglichkeit zu geben. Wenn also eine Kooperation mit dem Kunstunterricht da ist, ist das eine ganz tolle Sache. Wenn man zu einer Gedenkstätte fahren kann, ist das ganz hervorragend. Was wir natürlich in jedem Fall machen müssen, ist den Unterricht nicht in Form eines Vortrags durch den Lehrer von vorne oder durch reinen Buchunterricht zu gestalten, sondern Sie müssen schon moderne Medien in dem Sinne einsetzen. Also im Mauerfall muss man Originaltöne hören, Filme zeigen. Man darf aber auch zum Beispiel aus dem Spielfilm Bridge of Spies, der hervorragend in der Eingangssequenz die Dramatik zeigt, dass diese Mauer gebaut wurde, nur die ersten paar Minuten besprechen im Unterricht.
Jetzt ist die Mauer gefallen während meiner Schulzeit und da muss ich sagen, ganz klar, die Nazizeit hat damals die deutsch-deutsche Geschichte überlagert. Heute höre ich auch oft, dass diese geteilte Zeit im Geschichtsunterricht keine große Rolle spielt. Es ist verbindlicher Pflichtstoff eigentlich und trotzdem kennen viele junge Menschen in Deutschland die Geschichte nicht.
Ja, wir haben in Hamburg beispielsweise mit dem neuen Lehrplan erreichen können, dass die ganze 10. Klasse an den Gymnasien nur die Nachkriegsgeschichte nach 1945 sein soll und die Weimarer Republik und die NS-Diktatur die 9. Klasse bestimmen soll. Das ist ein Idealbild. Dann hätte man viel Zeit, das alles zu vermitteln und in Ruhe zu unterrichten. Und das ist auch wichtig. Ich muss Ihnen aber zustimmen, dass in vielen Bundesländern, in vielen Schulen immer noch zu sehr bis 1945 unterrichtet wird und die Nachkriegsgeschichte viel zu kurz kommt. Das ist ein großes Anliegen unseres Geschichtslehrerverbandes und auch unserer Kolleginnen und Kollegen, dass das entsprechend berücksichtigt wird. Wir haben ja zwei große Diktaturen in Deutschland und die gehören beide in den Geschichtsunterricht rein, beide auf andere Art und Weise. Aber es gehört auch hinein, die Geschichte der erfolgreichen deutschen Demokratie seit 1945, aber auch hinein beispielsweise die Weimarer Republik. Das Problem ist, dass das Fach Geschichte unter Beschuss steht, dass Stunden gekürzt werden. Schleswig-Holstein kürzt Stunden aus Spargründen. Hamburg führt ein neues Fach ein wie Informatik und sagt den Schulen, macht das, wie ihr wollt. Viele Schulen, die ich kenne, kürzen das Fach Geschichte. Das heißt, das Fach Geschichte, was ja nur ein Nebenfach ist, mit 2 Wochenstunden wird da gekürzt. Und das ist sehr, sehr schade. Denn Geschichte muss eng zusammenarbeiten mit dem Fach Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, so heißt es in Hamburg. Und gemeinsam müssen die beiden Fächer eben eine moderne Demokratieerziehung leisten, die eben beides verbindet, nämlich Wissen um die Geschichte, Wissen um die Gefahren für die Demokratie und auch um Chancen aus der Geschichte, aber eben auch die politische Bildung.
Sagt Dr. Helge Schröder vom Verband der Geschichtslehrer Deutschland zur Frage, wie die deutsch-deutsche Geschichte wachhalten. 65 Jahre nach dem Beginn des Mauerbaus. Soweit unser erstes Thema. Wir kommen zum zweiten. Heute ist ja genau der richtige Tag, um über Hitzeschutz nochmal grundlegend zu sprechen. Auch im Norden jetzt Temperaturen über 30 Grad und in südlicheren Landesteilen werden es wieder bis fast 40. In diesem Jahr sind ja auch schon mehr als 12.500 Menschen durch die Hitze gestorben. Die Zahlen hat das Robert-Koch-Institut vorgelegt. Umso drängender die Frage, wie bereiten wir uns besser vor? Was sind sinnvolle und notwendige Maßnahmen und wer ist wofür zuständig? Die Opposition im Bundestag, allen voran die Grünen, fordern weiter einen Hitzegipfel. Umweltminister Schneider von der SPD will mehr Bundeskompetenzen und das Grundgesetz erweitern. Dazu unsere Korrespondentin Katrin Aue im Hauptstadtstudio. Ich habe sie gefragt, warum überhaupt soll denn Hitzeschutz ins Grundgesetz? Was wäre der konkrete Mehrwert einer Verankerung? Würde tatsächlich mehr Hitzeschutz entstehen oder wäre es vor allem ein politisches Signal?
Naja, also erstmal, weil bislang tatsächlich der Bund fast gar keine Möglichkeit hat, sich an Hitzeschutz zu beteiligen. Da sind die Zuständigkeiten klar zwischen Bund und Ländern getrennt. Deshalb die Idee, eine Grundgesetzänderung, Klimaanpassung soll als sogenannte Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz. Das ist eine Art Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die sagt, ja, der Bund darf sich beteiligen. So, und jetzt die Frage, kann das tatsächlich was bringen? Ich würde sagen, ja, denn wenn Hitzeschutz, also Klimaanpassung generell Gemeinschaftsaufgabe wäre, dürfte eben der Bund erstens Maßnahmen mitfinanzieren, also schlicht Geld geben für zum Beispiel eine Klimaanlagenoffensive für Krankenhäuser oder für mehr Bäume in Innenstädten oder für die Entsiegelung von Straßenzügen. Und zweitens könnte der Bund dann auch Maßnahmen planen und koordinieren, also den Ländern auch da unter die Ärmel greifen, damit nicht jedes Land und jede Kommune quasi das Rad selbst neu erfinden muss.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Bund dürfte sich beteiligen. Das heißt, bis hierhin ist das nicht vorgesehen oder könnte man als Bund trotzdem sagen, hier ist der Topf X und daraus finanzieren wir mit?
Tatsächlich ist es per Grundgesetz so geregelt, dass es diese klaren Zuständigkeiten gibt. Das ist so getrennt. Hitzeschutz und Klimaanpassung fällt unter Katastrophenschutz und dafür sind eben die Länder zuständig, beziehungsweise dann die Kommunen, die das umsetzen müssten. Was der Bund tatsächlich trotzdem machen könnte, ist, er sagt ja schon seit Wochen eigentlich, zum Beispiel in Form von Bundesumweltminister Carsten Schneider, na ja, wir geben ja den Ländern ohnehin schon 100 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen Infrastruktur. Davon könnten sie ja Hitzeschutz mitbezahlen. Nur dann sagen die Kommunen, sorry, aber davon sollen wir so viele andere Dinge bezahlen. Klimaschutz schaffen wir damit oder Klimaanpassung schaffen wir damit kaum noch. Also wenn es jetzt grundsätzlich auf irgendeine Art mehr Geld vom Bund für Länder und Kommunen gäbe, dann bräuchte es vielleicht eine solche Grundgesetzänderung nicht. Aber auch der Weg wäre sicher sehr steinig.
Und wenn wir es noch mal konkreter fassen, woran würde jetzt ein Mensch vor Ort in Norddeutschland merken, dass Hitzeschutz Verfassungsrang hat bzw. zur Gemeinschaftsaufgabe geworden ist? Welche Maßnahmen wären da vielleicht auch kurzfristig realistisch?
Naja, ich fürchte, ich muss sagen, alle Maßnahmen müssen irgendwie geplant und dann umgesetzt werden. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass schon im nächsten Sommer jedes Krankenhaus der Republik klimatisierte Patientenzimmer hat. Aber ich würde schon sagen, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mittelfristig passiert, mit einer solchen Gemeinschaftsaufgabe etwas größer wäre.
Und ich habe es gesagt, die SPD klar dafür, die CDU als Koalitionspartner noch nicht ganz so begeistert. Da hieß es erstmal, man will noch prüfen. Also das ist kein klares Ja.
Genau, das ist nämlich die Krux. Für eine solche Grundgesetzänderung braucht Carsten Schneider eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, also 420 der 630 Abgeordneten, noch mehr als nur SPD und Union. Schneider sagt jetzt, seine SPD, die sei im Boot. Auch die Grünen und die Linken haben signalisiert, dass sie offen für die Idee sind. Aber der Koalitionspartner, die Union, da kommt Widerstand. Fraktionsvize Krings zum Beispiel begründet das mehr oder weniger mit der Kompetenzfrage. Also man dürfe den Ländern nicht zu viel Kompetenz wegnehmen, indem man noch mehr zentralisiere. Aber hinter den Kulissen hören wir, dass die Union auch deshalb ziemlich zurückhaltend ist, weil sie auf die Stimmen der Linken angewiesen wäre bei einer solchen Abstimmung. Und mit denen will die Union ja nicht zusammenarbeiten. Also es ist sehr fraglich, ob diese Idee am Ende Erfolg hat.
Und weißt du auch, was die Länder denken, wenn da mehr Geld käme? Könnte ich mir vorstellen, die wären auch offen?
Ganz grundsätzlich würde ich auch denken, dass sie offen wären. Aber da hat der Fraktionsvize der Union, Günther Frings, einen kleinen Punkt. Also in der Vergangenheit kam auch immer mal wieder Widerstand aus den Ländern, wenn es hieß, der Bund möchte mehr Kompetenzen, um gemeinsam mit den Ländern etwas zu planen oder zu finanzieren. Da kam immer mal wieder der Punkt, naja, also ehrlich gesagt, irgendwas wollen wir schon auch noch zu entscheiden haben. Das heißt, vielleicht ist auch da die letzte Messe noch nicht gesungen, aber erstmal müsste es halt diese Zweidrittelmehrheit überhaupt im Bundestag geben.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue zur Frage, muss Hitzeschutz ins Grundgesetz? Wir bleiben noch beim Thema Hitze, schauen jetzt nach Rumänien. Wegen des niedrigen Wasserstands in der Donau muss dort nämlich das Atomkraftwerk Cernavoda ganz heruntergefahren werden. Bisher lief noch ein Reaktor. Das Land hatte versucht, diesen mit ungewöhnlichen Maßnahmen in Betrieb zu halten, aber jetzt ist der Flusspegel endgültig zu niedrig. Heißt auch, es fällt ein Fünftel der Stromproduktion Rumäniens aus. Wie die Menschen dort mit der Energiekrise umgehen, berichtet unsere Korrespondentin Silke Hane.
Im kleinen Dorf Scoarța, 4 Autostunden von Bukarest entfernt, ist nachts nicht viel los. Ab und zu fährt ein Auto durch, ansonsten herrscht Ruhe. Und seit Anfang August ist es ab Mitternacht in Scoarța auch zappenduster. Um Energie zu sparen, wird nachts die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet, erklärt Scoarțas Bürgermeister Ion Grigore Stamatoiu. Jeder muss sparen und wir als Gemeindeverwaltung haben einige Maßnahmen ergriffen, konkret verkürzte Betriebszeiten der Straßenbeleuchtung. Wir haben die Beleuchtung um 4 Stunden reduziert, von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens ist sie ausgeschaltet. Die Idee, sagt Stamatoiu, hätten einige Dorfbewohner gehabt. Entsprechend hoch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Es beeinträchtigt uns nicht, denn abends funktioniert die öffentliche Straßenbeleuchtung. Und nachts ab 23:30, wenn sie ausgeschaltet wird, haben wir keinen Grund, auf der Straße unterwegs zu sein. Schon seit 2 Wochen ist die Energie in Rumänien knapper als sonst. Im einzigen Atomkraftwerk Cernavoda wurde Ende Juli der erste Reaktorblock heruntergefahren. Das Land hatte versucht, den 2. Reaktor mit ungewöhnlichen Maßnahmen in Betrieb zu halten. In der Donau wurden kürzlich mit Steinen beladene Lastkähne versenkt, um mehr Wasser zum Kraftwerk zu leiten. Zuvor hatte die Armee einen Felsen gesprengt, ebenfalls um mehr Wasser zum Kraftwerk zu schaffen. Dadurch konnte der Betrieb des 2. Reaktors um ein paar Tage verlängert werden. Jetzt aber musste auch der heruntergefahren werden, erklärte am Vormittag Christian Buschoi, Staatssekretär im rumänischen Energieministerium. Grund dafür ist die geringe Durchflussmenge der Donau bzw. der niedrige Wasserstand, der für den Betrieb der Kühlpumpen erforderlich ist. Daher wurde heute Morgen mit der schrittweisen Abschaltung von Block 2 begonnen. Seit dem Vormittag ist Cernavoda nun vom Netz. Damit fallen 20% des rumänischen Strombedarfs aus. Laut Christian Buschoi können diese aber kurzfristig ersetzt werden.
Vom compensa cei 680 până 700 de megawatts.
Die 680 bis 700 Megawatt, die Block 2 in Cernavoda durchschnittlich produziert, werden wir hauptsächlich durch Importe ausgleichen. In diesen Tagen hilft uns auch die Windenergie. Für die kommende Woche haben wir, falls nötig, Block 4 des Kohlekraftwerks Rovinar mit rund 300 Megawatt in Reserve. Rumänien hat die Europäische Kommission inzwischen informiert, dass es wegen der Energiekrise die Stilllegung einiger Kohlekraftwerke verschieben möchte. In Rovinar laufen aktuell 2 Blöcke. Der Direktor des Kohlekraftwerks ist Marius Büsker. Er rechnet damit, dass schon am Montag ein dritter Block zurück ans Netz geht. Wir sind bereit. Der Block ist in gutem technischen Zustand. Die Mitarbeiter sind vorbereitet, um wieder hochzufahren. In der aktuellen Energiekrise wird Rumänien aber auch nicht umhinkommen, mehr Energie als üblich zu importieren, zum Beispiel aus Ungarn und Bulgarien. In den Nachbarländern ist die Lage aktuell wieder etwas entspannter. Im Atomkraftwerk im ungarischen Pocs sind seit vorgestern wieder 2 Turbinen in Betrieb. Das bulgarische Atomkraftwerk Kozloduy läuft ohne Einschränkungen.
Ja, soweit die Lage auch in anderen europäischen Ländern. Thema bei uns ist ja vor allem auch die Binnenschifffahrt. Wasserstraßen kennen eigentlich keine Staus und sind immer da, mit mal mehr, mal weniger Wasser. Im Moment allerdings sorgen Hitze und Dürre für eine neue Lage und wichtige Wasserwege fallen über längere Zeiträume aus. Verlieren wir also in den kommenden Jahrzehnten die großen Flüsse im Sommer? Dazu 3 Stimmen aus 3 Perspektiven, die alle zum gleichen Schluss kommen, nämlich Flüsse verändern sich grundlegend. Tim Bilke berichtet.
Wegen des Niedrigwassers kann kaum noch Ladung transportiert werden.
Nicht nur im Rhein ist der Wasserstand niedrig, auch die Donau ist von anhaltender Wärme und fehlenden Niedergeschlägen betroffen.
Sind die Wasserstände niedriger als
die Pegelstände? Die Nachrichten überschlagen sich in den vergangenen Tagen. Ein Niedrigwasserrekord jagt den nächsten.
Es ist ein ganz außergewöhnlicher Zustand.
Enno Nilsson ist bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde Ansprechpartner für den Klimawandel und verantwortlich für Modellrechnungen und Prognosen, wie viel Wasser Deutschland in Zukunft zur Verfügung hat.
Wir haben an vielen Pegeln historische Tiefststände. Das heißt, dieses Jahr ist ganz klar eine Besonderheit aktuell. Es ist allerdings auch, müssen wir sagen, ein Jahr in einer Sequenz von Niedrigwasserjahren.
Die aktuelle Situation kam nicht ganz überraschend, sagt Nilsson. Zwar ist die Vorhersage von Flusspegeln komplex und hängt von vielen Faktoren ab, doch die niedrigen Pegel an Rhein, Elbe oder Donau liegen nicht nur daran, dass es in den vergangenen Wochen zu wenig geregnet hat.
Es ist auch zu wenig Regen, vor allem jetzt ganz aktuell ist das Einzige, was helfen kann, tatsächlich großflächiger und langanhaltender Regen. Aber wir sind tatsächlich schon relativ schlecht aus dem Winter gekommen. Wir hatten einen relativ schneearmen Winter und eben diese Rücklage, die fehlte.
Wenig Schnee im Winter heißt wenig Schmelzwasser im Frühling und Frühsommer. Die großen Niederschläge kamen auch dann nicht, stattdessen schon im Juni die erste Hitzewelle. Für Flüsse heißt das, viel Wasser verdunstet. Und es gibt noch einen Grund für Niedrigwasser. Das rasante Abschmelzen der Gletscher in den Alpen, erklärt Klimaforscherin Friederike Otto.
Die Gletscher werden jedes Jahr weniger aufgrund des Klimawandels. Das heißt, von da kommt in jedem Jahr weniger Wasser. Und solange wir weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, werden auch die Sommertemperaturen immer weiter steigen und damit die Verdunstung. Und das heißt, das, was wir als Rekordextrem in diesem Jahr haben, wird sicherlich nicht der Rekord bleiben.
Auch Enno Nilsson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde rechnet damit, dass sich die Situation an deutschen Flüssen aufgrund des Klimawandels noch verschärfen wird. Was also tun? Nilsson verweist unter anderem auf die nationale Wasserstrategie. Darin ist die Vision eines naturnahen Wasserhaushalts beschrieben.
Wenn zum Beispiel die Gletscher diesen Speicher nicht mehr darstellen, wo finden wir denn andere Speicher? Müssen nicht technische sein. Es kann aber beispielsweise sein, dass die Landschaft selber zu so einer Art Schwamm wird. Dass wir sagen, Infiltrationseigenschaften in Städten, aber auch in landwirtschaftlich geprägten Gebieten, die verändert man in einer Art und Weise, dass man Wasser in der Fläche zurückhält. Das ist ganz klar auch ein mögliches Vorgehen. Hydrologisch würden wir das dann merken, dass der sogenannte Basisabfluss, das ist der Abfluss, der im Gewässer bleibt, wenn es nicht regnet, dass wir den erhöhen.
Zudem müssten wir aber auch lernen, mit Niedrigwasser besser umzugehen. Dafür arbeiten er und sein Team an besseren Vorhersagen. Dann könnten Unternehmen ihre Lager rechtzeitig vollmachen, Prozesse auf erwartetes Niedrigwasser abstimmen. Auch flachere Schiffe könnten ein Teil der Lösung sein. Denn klar sei, Binnenschifffahrt werde es in Deutschland auch in Zukunft geben. Schließlich betreffe Niedrigwasser nur einen Teil des Jahres. Das sieht auch Jürgen Stamm so. Er ist Professor für Wasserbau an der Technischen Uni Dresden. Er fordert auch bauliche Maßnahmen an den Fahrrinnen, auch wenn das zunächst teuer erscheine.
Ich sage immer, unsere natürlichen Lebensadern sind die Flüsse. Und sie können am kostengünstigsten und am umweltschonendsten auf der Wasserstraße transportieren. Wir dürfen deshalb nicht den Transportweg Wasserstraße komplett aufgeben. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir an einem weiteren Ausbau der Bundeswasserstraßen arbeiten. Das ist sicherlich gut investiertes Geld.
Und bei allen Maßnahmen, um mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels umzugehen, erinnert Physikerin und Klimatologin Friederike Otto nochmal daran,
dass halt mit jeder Tonne CO2, die in die Atmosphäre gelangt, die globale Temperatur steigt. Das heißt, die Gletscher schmelzen, die Temperaturen werden höher. Wenn wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dann wird die globale Mitteltemperatur aufhören zu steigen. Das heißt, diese immer stärkere Verdunstung, das kann man bremsen.
Am Ende wird es verschiedene Maßnahmen brauchen, um die Flüsse als Lebensadern zu erhalten. Ohne Klimaschutz wird das jedoch kaum gelingen.
Tim Bilke war das aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Und damit enden unsere Themen des Tages für diesen heutigen Donnerstag, den 13. August.